Leck. Schon wieder Dienstag? Geil. Ja, dann Fall ab in die Beiz. In die Stammbeiz. Heute steht auf der Speiskarte als Apero eine Diskussion über den leider zu viel zu früh verstorbenen Diego Armando Maradona und seine Geschichte. Die Vorspeiseplatte mit den Top 3 wird serviert mit vielen emotionalen und sensationellen Momenten auf den Schweizer Fußballplätzen. Und als Hauptspeise natürlich der heisse Herdöpfel in Form von einer Unterhaltung über gescheiterte und erfolgreiche Wunderkinder aus dem internationalen Fußball. Ich glaube, da ist sogar mal etwas heute, ausnahmsweise. Ja, wir sind wieder da. Das Thema von heute, das ist ein bisschen speziell. Aber da kommt man in einem Fußball-Podcast eigentlich auch gar nicht drum herum, um das Thema anzusprechen. Und zwar, keine Meldung hat er so eingeschlagen letzte Woche wie die vom Tod von Diego Armando Maradona. El Pipe d'Oro oder die Hand Gottes, je nachdem. Er hat verschiedene Spitznamen gehabt.
Jetzt hast du ernsthaft noch Spanisch gelernt für den Podcast.
Natürlich.
Hype, du.
Nur zum ihn zu würdigen, natürlich. Und ich würde sagen, ja, das hat er verdient, dass man ihn würdigt.
Auf jeden Fall.
Fußballerisch gesehen. Und darum werden wir heute ein bisschen über ihn reden. Und eben, es hat so tausende Rückblicke gegeben im Fernsehen und überall hat man die können, im Internet hat man die können nachschauen. Und darum geht es bei uns eher ein bisschen um die Wahrnehmung von dem Phänomen Maradona von unserer Generation. Und darum die Einstiegsfrage, kurz und schmerzlos. Was kommt euch in den Sinn, als erstes, wenn ihr den Namen Diego Armando Maradona hört?
Also so richtige Bilder von Live-Spielen habe ich nicht im Kopf, wo ich ihn gesehen habe. Man hört halt und man sieht auch eben die in den Rückblick jetzt auch oder die speziellen Goal, die er geschossen hat. Dass das einer der grössten Fußballer hätte müssen sein, auch. Neben dem Platz sicher sehr streitbar. Aber eben, er ist halt in sehr jungen Jahren schon in eine Rolle hineingezwungen worden, wo wenige Leute könnten stemmen. Und darum vielleicht auch ein bisschen entschuldigt für das.
Ja, auch ich habe ihn eigentlich den mehrheitlich erlebt in diesen Jahren, wo er nicht mehr hätte brillieren können, wo er vor allem mit dem Leben irgendwo überfordert war. Es ist so, wie soll ich sagen, es hat Situationen gegeben, wo man sich an den Kopf gelenkt hat, dachte, was ist das für einen? Und dann hat man die Geschichten gehört, man hat die Filme geschaut von diesen Goals aus der Vergangenheit und dann hat man gesagt, okay, mal, das gibt einen Grund, wieso das so gehypt wird. Für mich hat er ein absolutes Rockstar-Leben gelebt. Also auf der einen Seite genial in dem, was er macht, auf der anderen Seite auch kein Fehltritt ausgelassen im Leben. Und ja, es ist eben so, dass der Erfolg und das maximale Scheitern, die bei ihm so nahe sind, die ihn ganz speziell gemacht haben. Für mich.
Ja, bei mir ist es eben auch recht zwiespältig. Und was mir so präsent geblieben ist, ist der Ausraster, den er an der WM hatte, auf der Tribüne, wo er als Fan war, gegen Nigeria, glaube ich, und das mit dem Mittelfinger und wo dann die Nachrichten geschrieben haben, ja, sie sind wieder auf Koks und Zeug und Sachen, wo er völlig ausgerastet ist. Und eben, das sind so Sachen, die ich eigentlich mit dem Namen Maradona jetzt in letzter Zeit verbunden habe. Die spielerische Klasse und das spielerische Talent, das er zweifellos hatte. Eben, ich nehme an, das Goal gegen England war es. Das kann man sich heute noch überall auf die Videos anschauen. Aber ich glaube, für mich war das wie ein bisschen zu früh gewesen und ich habe es nicht wirklich mitbekommen. Also die erste WM, die ich mitbekommen habe, war glaube ich 1994. Und wenn ich mich nicht richtig erinnere, hat er die, glaube ich, also nicht mehr gespielt.
Mal
ja, gespielt. Hast du noch gesehen?
Nein, er hat dort noch gespielt, aber was du wahrscheinlich meinst, er hat ein halbes Jahr vorher hat er wieder mal eine Sperre gehabt, wo er hat müssen absitzen. Er war ja bei Sevilla gewesen, hat dort dann eigentlich die Sperre wieder müssen absitzen. Ja, wegen bekannten Problemen.
Aber er hat nicht mehr gespielt. Gespielt. Ja.
Ja, aber eben, was war ist,
er ist... Er ist noch dabei gewesen, aber gespielt hat er eigentlich nicht mehr.
Nein, er war Captain gewesen, also in den ersten zwei Spielen, muss man schon sagen. Also er hat im Spiel gegen Griechenland auch ein Goal geschossen gehabt, hat dann seinen legendären Torjubel gemacht, wo er eine ganz irre Kamera gestartet hat. Ich glaube, es war nach dem Spiel, wo er zur Dopingkontrolle hat müssen. Und die ist dann positiv rausgekommen und er ist dann nach dem Gruppenspiel ausgeschlossen worden. So ist, das letzte Gruppenspiel hat gar nicht gespielt. Ist geschont gewesen. Und das 2-1 gegen Nigeria, dadurch eigentlich sein letztes Spiel. Und ja, er hat dann nachher natürlich gesagt, ja, es hätte ihnen natürlich die WM gekostet.
Ja, eben, es ist, also, ich meine, und nachher war er dann Trainer noch für Argentinien und das hat ja dann überhaupt nicht funktioniert. Also, dort ist der außer Pathos, hast du das Gefühl, nicht mehr allzu viel kommen von ihm. Ja, es war für mich immer so eine ambivalente Faszination gewesen. Also, irgendwo so, so ein Voyeurismus von allen, wo man irgendwie drauf geschaut hat, okay, was ist jetzt, was ist der nächste Schritt, den er irgendwie talwärts noch macht. Und das ist so eine Mischung aus Mitleid, Fremdschämen, aber gleichzeitig auch Hoffnung, hey, kommt die Kurve nochmal über und irgendwie hat sich es dann halt leider jetzt gegen Schluss nicht bewahrheitet, dass er sein Leben eigentlich noch so in den Griff bekommen hat. Es hätte ja nicht mehr müssen so fulminant sein wie sein Leben als Fußballer, aber wenigstens halt irgendwie noch ein schönes Alter oder so. Es gibt in Argentinien ein schönes Sprichwort, ich verzichte jetzt darauf, das auf Spanisch zu machen. Eine Katze hat 7 Leben, aber bei Maradona haben wir aufgehört zu zählen. Ich finde das noch schön, das zeigt aber auch so ein bisschen, oder irgendwo so ein bisschen das, ja, auf eine Art irgendwie verzweifelte Zuschauen und aber gleich irgendwie mit einem guten, soll ich sagen, mit einer Hoffnung auch verbunden, weil man wünscht dem Menschen, man hat dem Menschen nichts Schlechtes gewünscht. Aber eben, er hat leider in den Jahren, wo wir ihn noch dürfen, als Fußballer verfolgen oder eben nachher als Trainer und so weiter, nicht allzu viel Grund gegeben, ihn so faszinierend zu finden.
Ja, sehr, sehr wahrscheinlich auch ein bisschen ein Opfer gewesen von seinem eigenen Erfolg. Also ich meine, so wie man den gehypt hat und so wie der aufgehoben wurde in Argentinien, ich glaube, das ist schon auch noch nicht ganz einfach, so einen ganzen Rucksack dann müssen mitzutragen. Aber er war der Heilbringer gewesen, sehr wahrscheinlich vom ganzen Land.
Ja, vom ganzen Land, aber auch von diesen Clubs, die er war, oder? Ob das Boca war, bei Barca jetzt wahrscheinlich weniger, er war ein einer von vielen, aber nachher wird es bei Napoli, oder? Dort kommt er auch in einen Club rein, der sonst noch nie etwas gewonnen hat. Arbeiterstadt, 60.000 Zuschauer waren da bei seiner Vorstellung, wo er 15 Minuten lang einfach ein bisschen jongliert hat. Und sein erstes Spiel ist für mich so symbolisch für die ganze Karriere, die er hat. Das war vor dem Spiel, hat der gegnerische Trainer gesagt, ja, wir stellen 2-3 harte Verteidiger an und nachher ist dann das schon fertig mit dem. Das hat ihn natürlich noch einmal angestachelt. Seine erste Aktion, die er hatte, war übrigens ein Goalschuss mit der Hand, der nicht rein ist, aber dort hat schon angefangen, die ganze Sache. Dann aber hat er einen Hattrick gemacht in dem Spiel. Ein Goal schöner als das andere. Der zweite war irgendwie ein wunderschöner Heber und der dritte war dann ein direkter Eckball. Und ja, für mich hat es dir einfach nachher gezeigt, oder was er ein bisschen Genie und Wahnsinn. Also eben, zuerst schiesst du 3 Goal, nachdem natürlich ein bisschen angestachelt worden bist vom gegnerischen Trainer. Aber beim Goaljubel, oder besser gesagt, wo er gegen Mittellinie dann sich zu bewegt, zeigt er dem einfach den Mittelfinger. Ja, so als Rache.
Schon sehr geil, ja.
Ja, aber das beweist einfach so ein bisschen, wie er war. Eben Genie und Wahnsinn ist halt einfach sehr, sehr, sehr nah zusammen gewesen bei ihm.
Ja, aber das ist für mich, der Match gegen England ist für mich ein bisschen ein ähnliches Ding. Ja. Oder? Du hast auf der einen Seite den Dribbling-Lauf, den er durchs halbe Feld, durchs ganze Feld macht und das Goal schießt. Und irgendwie vorher, wo er einfach noch schnell, ich komme nicht her mit dem Kopf, ich nehme noch schnell die Hand. Eben so zwei Sachen, die irgendwie passen zum Mensch oder zu dem Spieler, zum Fußballspieler Maradona.
Ja, aber ich meine, das eine Goal ist natürlich legendär, oder? Wo er 6 Engländer rausnimmt und dazu nur 37 Schritte braucht und 11 Ballkontakte. Das ist natürlich grossartig. Aber jetzt eben zum Beispiel auch das Hands-Goal, oder? Wo ich finde, manchmal ist es fast ein bisschen zu fest auch noch auf das reduziert worden. Mich hat es halt einfach gedacht, oder? Er hat so einen grossen Druck gehabt, der auf ihm gelastet ist. Er hat einfach immer müssen das Übermenschliche machen und dann greifst du halt auch mal irgendwie vielleicht mal zu unerlaubte Mittel. Also ich kann das absolut nachvollziehen, auch wenn das natürlich schade war für England dort.
Für mich ist es auch noch recht spannend, jetzt so die Spiele noch einmal angeschaut zu haben und die Goal und das Ganze gesehen, wie sich der Fußball verändert hat in dieser Zeit. Ich meine, dass sich dort als Stürmer durchzusetzen, also es hat ja auch irgendwie, ich weiß nicht von welchem deutschen Verteidiger, dass das Zitat gekommen ist, dass man halt einfach in den 80er Jahren bist du als Stürmer freiwillig gewesen. Also da hat man einfach, also wenn die Knöchel nicht gebrochen sind, hast du keine rote Karte bekommen. Das ist so ein Rauenspur gewesen, wenn du nachher gekommen bist und jeder Verteidiger hat gewusst, das ist der Maradona. Und der legt jetzt so etwas von weg. Es hat ja die legendäre Szene von Koiko Chia gegeben, wo ihm, glaube ich, dann auch wirklich, ich weiß nicht, ich glaube, dort hat er ihm den Knöchel auch gebrochen. Und er geht nachher nicht hin und gibt ihm die Hand oder sorry oder irgendetwas, sondern läuft einfach weg. Das ist einfach jetzt so ein absoluter Macho-Sport dort auch. Und sich dort so durchzusetzen, ich glaube, dann musst du physisch wie psychisch musst recht heavy drauf sein. Und das habe ich schon gedacht. Das ist schon spannend, das jetzt noch zu sehen, auch eben, wie sich der Fußball auch verändert hat. Und gerade das Goal, das du jetzt vorher gesagt hast, das von der FIFA ja als Goal vom Jahrhundert gewählt, gegen England, wo er das erste Jahr, also wo er eigentlich halb England stehen lässt und aber vorher kommt er an den Ball und macht noch einen Schritt zurück. Also er tänzelt eigentlich zurück und dann zieht er ab und macht das Goal. Und dann denkst du auch so, wäre so ein Goal heute noch möglich? Gibt es heute noch eine Verteidigung, die das durchlässt, ohne jetzt, das wären schmälere seine Leistungen? Aber für mich ist das schon, also...
Ja, es ist schwierig halt zu vergleichen, oder? Finde ich die Zeiten, oder?
Genau, ja.
Ja, es ist halt heutzutage auch so, oder, dass wahrscheinlich nicht nur Verteidiger halt auch für das angewiesen sind, oder? Du hast auch die ganze Mannschaft, die muss verteidigen. Und früher war es vielleicht noch eher so gewesen, dass... Ja, das Mittelfeld, die haben müssen Ball vorbringen und eigentlich nicht müssen verteidigen. Ja.
Ja, aber die Verteidiger von heute sind halt sehr wahrscheinlich auch eher wieder ein bisschen auf einem spielerischen Level, auf einem technischen Level. Und ich habe das Gefühl, damals sind das einfach so, böse gesagt, Slalomstangen gewesen halt. Und wenn sie zu spät gekommen sind, sind sie vorbei gewesen und dann sind sie weg gewesen.
Ja. Ja, das
ist sicher. Ich frage mich noch so ein bisschen, ohne jetzt, also eben, das ist jetzt wieder aus der Sicht von unserer Generation, wo auch sehr gute Spieler gesehen, im Moment spielen und dann weiss man, okay, er ist in einer Zeit vor uns, ist er gross gewesen, das ist aber auch ein Beckenbauer gewesen, ist ein Pelé gewesen, weiss ich was alles und so das Einordnen ist relativ schwierig für uns auch. Wir hören halt einfach, wie er gehypt worden ist und wird und sehen die Spiele, die ohne Frage grandios sind. Aber gleich so die Frage mal schnell so ein bisschen die Runde. So ein bisschen ketzerisch, dürfen wir einen so feiern, der wegen Doping überführt worden ist, wo Mafia-Kontakt gehabt hat, all das. Also es ist wieder das, dürfen wir den Künstler von seinem Wert, also von seinem Werk trennen?
Eigentlich nicht, oder?
Oder muss man einfach sagen, ja gut, er ist ein guter Fußballer und es ist eigentlich egal, was er rundherum gemacht hat?
Also aus meiner Sicht finde ich eben, was auf dem Platz war und die künstlerische Aspekt, wo du eben angesprochen hast, wo der Maradona auf dem Platz gehabt hat, finde ich, das kann man beurteilen und den Mensch Maradona kann man auch beurteilen. Und ich sage einfach, das, was ich von ihm gesehen habe auf dem Platz, das war von einer anderen Welt gewesen. Wie er sich gegeben als Mensch. Eben, kann man darüber diskutieren.
Ja, aber eben, man muss halt auch sagen, oder, manchmal geht es halt auch in Sportliche rein. Oder? Ich meine, dort, wo er in seiner Schlusszeit irgendwie mit 36 wieder zurückgekommen ist zu Boca, ja, eben, ist er sicher auch nicht mehr ganz fit. Er hat ein Fitnessprogramm mit dem Ben Johnson zusammen gehabt, wo auch ein bekannter Doping-Sünder war. In einem von der entscheidenden Spielen, wo man gesehen hat, da ist wie ein junges Reh rumgesäckelt, beim Goaljubel auf eine Zäune raufgekumpelt, wo man schon hat müssen sagen, so, ist echt da alles super. Und man hat dann gemerkt, oder, beim Doping-Test, da ist alles andere als gut gewesen.
Wobei auch Koks auf der Dopingliste ist, weil man sagt, das kann...
ja,
kann,
natürlich.
Also das ist tatsächlich so.
ja, nein, klar, aber eben dort war sicher noch etwas anderes gewesen, weil er ist wirklich voll Push gewesen, wo wahrscheinlich nicht Koks
war. Ich glaube, so gewisse technische Finesse, die er eben mitgebracht hat, das kannst du mit Doping aber gar nicht antrainieren. Oder gar
definitiv.
Nicht. Eben, darum sage ich, also klar, Kondition oder so, oder halt auch so die Wahrnehmung und so, das, okay, dort gibt es Mittel und Zweck, aber eben so wie er die Spieler umdribbelt hat und so. Ich glaube, für das, da gibt es keine Drogen für das.
Nein, das ist einfach nur Klasse, oder?
Ja, das ist sicher so. Ich habe mich noch bis zweit, habe ich mich noch gefragt, wenn ich da, Fabio, noch schnell da darf, den Lead übernehmen, ganz kurz. Und zwar, recht spannend gefunden, ich habe auf Spiegel Plus, habe ich so eine Theorie gelesen, eine These, wo es darum gegangen ist, eben er mit seinem Bad Boy-Image und so weiter. Und wenn du jetzt ihn vergleichst, ich glaube, er wird vielen Leuten mehr in Erinnerung bleiben als ein Pelé zum Beispiel oder so. Braucht man, um so richtig unsterblich werden, vielleicht auch gewisse Skandale? Also macht einen das irgendwo ein Spieler dann in der Aussenwahrnehmung auch fast noch grösser? Irgendwie, ja, wieso ist ein Mike Tyson wird grösser wahrgenommen als ein Evander Holyfield beispielsweise, ein McEnroe oder ein Andre Agassi, mehr als ein Peter Sampras, ein Zlatan, vielleicht irgendein ist mehr als ein Messi, keine Ahnung, ein Maradona mehr als ein Beckenbauer oder ein Pelé? Ja, die Liste könntest du jetzt noch weitermachen. Michael Phelps hat vielleicht auch nicht so den Status, wenn man nicht wüsste, okay, er hat einfach auch noch seine Depressionen gehabt, er hat irgendwie die ganze Geschichte gehabt. Macht einen das nicht in der öffentlichen Wahrnehmung dann auch irgendwie noch viel grösser, weil es einfach so eine Story ist, die dann auch irgendwie erzählt wird? Also hat irgendwie so Tragödie gehört irgendwie dazu?
Ja, es geht eigentlich ein bisschen das rein, was ich eh als Abschlussfrage eigentlich auch geplant habe von diesem Thema. Aber so, wer ist der greatest of all time für euch? Und eben, ich habe zusammen, wo ich mich dem auseinandergesetzt habe, müssen feststellen, das sind völlig andere Menschen, der Pelé und der Maradona. Das ist eine völlig andere Aussenwahrnehmung, völlig andere Spielertyp, völlig andere Art und Weise, wie man sich gegeben hat. Und dann müssen sagen, ich kann es nicht können aufschlüsseln, wer es für mich der Bessere oder der Größere oder der Beste war. Es geht wirklich nicht. Und
ja, die FIFA hat ja das mal für uns übernommen, oder?
Ja, natürlich, natürlich.
aber sie haben sich ja dort auch nicht können entscheiden können. Es war ja so, gewesen, dass der Maradona gewählt worden ist als Nummer 1. Und nachdem er geehrt worden ist, ist der Pelé geehrt worden für den gleichen Preis. Ja, ich weiß nicht, ob sie Angst haben, dass er nicht kommt oder wieso auch mehr, oder dass es irgendwie einen Skandal gibt. Ja, ist irgendwie komisch gewesen, einfach zumindest.
Also Titel und an den Goal gemessen ist der Pelé klar im Vorteil.
Ja, ja. Aber es ist auch noch eine andere Zeit.
Es ist nochmal eine andere Zeit gewesen, ja. Es war aber nochmal eine andere Zeit gewesen, oder?
Ja, definitiv.
Und darum finde ich es so krass, was heute abgeht in der heutigen Stadt. Ich meine, wir haben nicht einen, wir haben nicht zwei, also mal zwei haben wir, aber sogar meistens sogar noch einen dritten, der ähnliches Niveau hat und einfach alles zerstört. Und ich finde immer wieder, wie im Tennis ein bisschen, oder? Dort hast du momentan auch einfach drei, die regieren. Und im Fußball hast du halt mit dem Ronaldo und dem Messi momentan auch zwei, wo früher war es noch der Zlatan gewesen. Kein Podcast ohne Zlatan, logischerweise.
Zlatan wird es immer sein. Egal, genau, aber noch später auch, nicht.
Ja, momentan wird es.
Wir machen halt mal extra Zlatan-Folge.
Wenn es nur den Messi gäbe oder nur den Ronaldo, ich glaube, dann wäre es schon auch ein. So ein bisschen ähnliche Person, wie man von denen früher geredet hat. Wir haben jetzt halt einfach Genuss, dass wir einfach zwei haben.
Ja, aber jetzt halt schon die nächste in der Pipeline.
Ja, aber das ist eben so meine
Theorie. Auch wieder völlig zwei andere Spielertypen, oder?
Das ist aber eben so meine Theorie. Hilft das jetzt nicht, das macht dich nicht zum besten Sportler, aber hilft das in der Aussenwahrnehmung, dass du eben nicht nur so ein allglatter Superstar bist? Ich bin das gar nicht respektierlich, aber zum Beispiel wie ein Roger Federer, klar, der wird in unserem Land extrem gehypt, aber vielleicht international sind es vielleicht irgendwann schon mal andere Spieler, die halt einfach mehr in der Presse sind, wo man sich auch mehr identifizieren kann, weil sie auch ab und zu mal scheitern im Leben.
Ja, das macht dich auch menschlich, sehr wahrscheinlich.
Ja, macht dich menschlich, aber eben meine Frage ist, wie menschlich ist ein Maradona gewesen? Er hat bös gesagt ja auch eigentlich nie die Chance gehabt, oder? Also ich meine, er ist seit 15 ist er eigentlich als Goldjunge da betitelt worden. Man hätte ihn nur schon anlängen und das ist schon ein riesen Ding gewesen. Jeder Diktator in Argentinien hat ihn missbraucht eigentlich für seine Zwecke. Er ist immer in der Presse gewesen, 7/24. Und dass er eigentlich an dem noch nicht vorher zerbrochen ist, ist eigentlich ein Wunder. Also er hat es eigentlich relativ lang aufrecht können erhalten, muss ich sagen.
Aber das Beispiel jetzt gerade, wo aktuell ist, Dortmund, der Moukoko. Mhm. Also ich habe das Gefühl, ich lese seit 4 Jahren von dem, seit er 12
ja.
ist.
Ja.
Und das ist täglich oder wöchentlich im Rampenlicht, seit er eigentlich 12 ist. Ich glaube auch, dass das gesund ist für die Entwicklung von dem jungen Mann. Aber weißt, dort geht mir dann wieder ein bisschen zu weit. Und ich glaube, dort war es bei Maradona ja so ein bisschen ähnlich gewesen, oder? Da hat man sehr wahrscheinlich auch schon seit jungen Jahren hat man den gehypt und auf ein Podest gehabt.
Ja, eben seit er jung war, ist er 15
Jahre. Ja, aber Maradona hat natürlich... Ja. Aber Maradona hat sicher nie irgendwelche Coaches auf der Seite gehabt, wie es eben jetzt bei Dortmund und so weiter der Fall ist, wo einem relativ früh sagen, hey, look, in diesen Kreisen verkehrst und das gehst du in den Medien Leute aus und das nicht. Und ich glaube, das ist schlussendlich ihm unter anderem zum grossen Verhängnis geworden, dass er halt, ja, er ist nicht auf das geschult gewesen. Er ist sicher ein Stück weit überfordert gewesen mit dem. Und wo dann, und hat es vielleicht irgendwo, solange der Erfolg noch gehabt hat, hat sich das irgendwo die Waagschale gehabt, aber irgendwann ist es dann halt eben wirklich nur noch Drogen und
ja, der Coach hat den Mario Balotelli mal gebraucht. Das wäre für mich auch so einer, der würde auch,
oder? Wieder mit seiner
Postur, ja, und seiner Dings, der wäre ein riesen Fußballer.
Aber was man, glaube ich, sicher abschließend sagen können, obwohl wir jetzt da so ein bisschen unterschiedliche, ja, einfach so ein ambivalentes Bild von Maradona zeichnet haben, ich glaube, was man gesehen hat von ihm als Sportler in Napoli mit der Nationalmannschaft und so weiter, das wird bleiben, das wird für immer bleiben und das wird auch nicht so schnell
wieder erreicht werden. Dass er mal gegen Wettigen gespielt hat, das wird sehr wahrscheinlich im Schweizer Sport überall und immer wieder erwähnt und thematisiert.
Ist auch ohne Frage sein Karriere-Highlight gewesen.
Leider können wir ja nicht mehr fragen, sonst würde er uns das sicher bestätigen. Ja,
ja gut, von der Karriere-Highlight zu den nächsten Highlights, oder?
Top 3, das mal mit dem verblüffendsten Moment auf Schweizer Fußballplätze, habe ich gerade selber müssen überlegen, was ich euch da für eine Hausaufgabe gegeben habe, zum Raussuchen. Nicht ganz einfach gewesen. Wir mussten uns ein bisschen einschränken, weil es gibt viele verblüffende Momente im Fußball. Und wir haben es darum auf Schweizer Fußball verblüffend bleibend, ja. Mal schauen, am Schluss haben wahrscheinlich alle die drei gleichen. Nachher jetzt so grosse Sprüche. Aber wie immer in diesem Format starten wir mit Nummer 3. Und ich würde sagen, Fabio, ich gebe doch dir gerade mal den Vorrang.
Ja, wie du schon erwähnt hast, kann ich mich auch recht schwer da mit dieser Kategorie. Und vor allem, ich habe ein paar Sachen mir überlegt und habe dann müssen sagen, dass ich jetzt die noch irgendwie muss raten, also sprich eins zuoberst und eins am Schluss. Finde ich, ist auch noch irgendwie ein Knacknuss gewesen. Ich probiere es jetzt trotzdem. Und ich habe es jetzt mal, ich habe es glaube ich so chronologisch eingeteilt, dass es einfach von der Wichtigkeit her für den Verein oder für den Spieler nach der Wichtigkeit eingereiht.
Ja, fang mal an.
Und zwar ist für mich eben so etwas Verblüffendes, was mal abgelaufen ist, ist Cup-Halbfinale 2004 zwischen dem FC Zürich und GC. Und ich kann mich noch erinnern, ich habe den Match tatsächlich im Fernsehen geschaut. Ich weiss zwar nicht mehr warum, aber ich bin dort live den Match geschaut. Und ich habe, glaube den Fernseher abgestellt, wo der FCZ das 5-2 geschossen hat und hat eigentlich gesagt, okay, komm, ist gegessen. Und ich weiss, dass ich irgendwann mal dann später den Fernseher wieder angelassen habe und dass ich dann gemerkt habe, dass GC-Spieler am Jubeln sind. Und da habe ich nach einem 5-2-Rückstand sind die jetzt hier am Jubeln. Spannend. Auf jeden Fall eine der grössten Aufholjagden, die es, glaube ich, gegeben hat im Schweizer Cup, im Schweizer Fußball, haben die das noch gedreht. Und in der Nachspielzeit hat dann der Richard Nunez sogar noch 6-5 geschossen für GC, wo dann ins Finale eingezogen ist. Also eine Aufholjagd von einem 5-2 auf einen 6-5. Für mich definitiv in der Top 3 erwähnenswert auf Platz 3.
Sehr geil, wenn du in dem Moment im Stadion bist.
Genau. Oder also ich wäre, glaube ich, heimgegangen bei dem Spielstand. 5-2 hat er gesagt, tschüss zusammen.
Ja. Aber. Ja, sehr schön. Adi, wir haben ja vorher schnell ausgelöst, dass ich als nächstes darf weitermachen. Ich habe das Losglück hier auf meiner Seite gehabt. Und meine Nummer 3, jetzt muss ich schnell selber, genau, meine Nummer 3 ist auch eine Aufholjagd, genauso wie beim Fabio. Und ich könnte mir vorstellen, dass ich jetzt meint oder andere von euch da etwas wegnehmen. Und zwar, jetzt habe ich nicht einmal das Jahr aufgenommen, aber es war ein 3-3 gewesen. Es war in Luzern. Ah. Es war auch ein Spiel, das herrlich war, in dem Moment im Stadion rein dürfen zu sein. GC hat 3-0 gegen Luzern geführt. Und es war das grosse GC in Luzern. Es hat eigentlich auch niemand überrascht. Trotzdem war das Haus ausverkauft. 13.000 Leute damals in der alten Allmend. Da war die Stimmung sowieso noch ein bisschen grösser gewesen als jetzt. Und eben 3-0, die sind heimgegangen dort. Nach dieser 62. Minute. Und Luzern hat es geschafft, wieder reinzukommen. Zuerst ein 3-1, dann Cantalupi noch einen Elfmeter verwandelt. Und dann, ja, das war natürlich eine Sensation gewesen, immer noch gross, immer noch gut geht's, ich weiß ich was. Und dann in der 88. Minute, kommt der Schuss und der Fabio Goltorti müsste er nur noch heben. Er ist relativ hoch, aber ich meine, der Goltorti ist genug gross. Er springt aber
nicht. Das war kein Schuss gewesen. Es war eigentlich eine Flanke gewesen oder einfach ein Versuch rauszuklären. Das war immer ein Schuss ja. gewesen eigentlich.
Und er springt einfach nicht. Er bleibt einfach am Boden und sagt nachher, er hat einfach, also die Energie ist mir weggeblieben. Und das ist natürlich nachher in den Medien auf und ab getrennt worden. Ist natürlich ein unglaubliches Tollhaus gewesen nachher auf der Allmende draussen. Der Blick hat nachher Flop-Torti aus seinem Namen gemacht. Und das ist ihm, glaube ich, bis zu seinem Karriereende nachher nachgetragen worden. Du kannst einfach noch ergänzen, wenn du das Gleiche auch noch hast auf deiner Liste.
Ja, aber wie gesagt, ich bin da in dem Stadion inne gsi und habe das eben sogar, glaube ich, von der Tribüne aus gesehen und habe gedacht, spannend. Jetzt versuche jetzt nochmal einen höheren Ball vorne reinzuknallen und habe das nicht wirklich verstanden, wieso man das jetzt irgendwie so probiert. Und dann ist der plötzlich einfach über den Goltorti drüber geflogen und ich dachte, wow, mal, nehmen wir. Und ja, eben, es ist 3-3. Ja, spannend. Und vor allem eben, so also völlig unerwartet, eben so eine Aufholjagd ist halt immer etwas für die Psyche natürlich auch etwas mega Schönes, wenn man weiss, man ist 3-0 hinten und die meisten sagen so, ah oh nein, nicht schon wieder. Und man kennt sie ja in den Stadien so, ah, die spielen den Scheissdreck. So, ah, wart jetzt einfach mal. Ich kann mich, glaube ich, noch erinnern, dass ich den einen von denen, der optimistisch war, steht.
Ja. Ich definitiv nicht mehr. Also bei einem 3-0, wenn meine Mannschaft 3-0 hinten liegt, nach 62 Minuten, dann bin ich eigentlich nur noch dort wegen dem Bier und den Kollegen. Aber ja, das ist natürlich eine absolute Sensation gewesen, das 3-3.
Ja, und das hat dich ja dann eigentlich zum Bleiben überzeugt, oder?
Das Bier und Kollegen.
Bist du dann, ja eben, bist du dann Zeuge geworden von einem Wunder?
Ja, ja, absolut, ja. Genau. Nein, sehr, sehr geil gewesen. Mein Platz 3. Adi?
Ja, mein Platz 3 ist auch ein 3-3, ja. Aber nicht von Luzern, sondern das ist ein Spiel in der Champions League vom Jahr 2002. Ist in Basel gewesen. Basel gegen Liverpool ist, was ist es gewesen? Ist ein Gruppenspiel gewesen. Muss ich rasch noch schauen. Also da kann ich euch erzählen. Ja, ist das letzte Gruppenspiel gewesen. Das letzte und das entscheidende Gruppenspiel, wo Basel mit einem Unentschiedenen weiterkommt. Als Platz, als Zweitplatzierte. Und, es ist halt einfach, aber ich bin weder Basel-Fan noch gross Champions League-Fan, aber ich glaube, wir haben wahrscheinlich alle schon ein Spiel gesehen, wo Jimenez und Rossi im Sturm vorne waren und die grosse Zeit halt vom FC Basel war. Und das ist einfach so eins von diesen Spielen gewesen, wo mir irgendwie geblieben ist. Basel hat 3-0 geführt, am Anfang der Rossi das Goal geschossen, Jimenez das Goal geschossen und der Atuba das Goal geschossen. Und am Schluss ist noch 3-3 geworden. Also in der 85. hat es dann noch eine Penalty gegeben von Michael Owen und einen Verschiesst gegen Zubi. Und nachher im Nachschuss macht er ihn aber noch und nachher ist es dann noch einmal richtig heiß geworden. Aber für mich ist das halt einfach eins von den, ja, von den besten Spielen gewesen, jetzt eben, wo Basel oder irgendwie eine Schweizer Mannschaft so in Europa vom Platz gelegt hat.
Aber du hast jetzt das genommen als verblüffendes Spiel, weil ein Engländer einen Penalty verschossen hat, oder?
Natürlich, für mich absolut unverständlich, dass ein Engländer einen Penalty verschießen kann. Ja, also aber ich meine, man muss auch sagen, selbst wenn das eines von den grossen Teams war, von Basel mit Zubi, Haas, Ergic, Jakins, Bede Jakin, Atuba, hat natürlich trotzdem Liverpool, müssen sagen, eigentlich immer noch ein riesen Team gehabt mit dem Hüppier, Didi Hamann, Gerrard, Smitzer, Heskey, Owen. Aber es hat trotzdem nicht gelangt, dass sie sich gegen Basel in der Gruppe durchgesetzt haben. Ja,
das war ein denkwürdiger Moment, definitiv, ja. Adi, Fabio. Ich komme ganz durcheinander.
Ja, da mir ja mein 2 einfach weggenommen worden ist, muss ich jetzt ein bisschen freestylen. Und nein, was ich mir noch aufgeschrieben habe, was für mich auch ein bleibender Moment war, ist eine persönliche Story von einem Spieler selber. Und zwar ist mir das damals auch recht eingefahren, das Comeback von Gilles Yapi 2014. Der arme Kaib hat das Kreuzband, den Meniskus und das Aussenband ist ihm kaputt gemacht worden und ich habe das Spiel im Fernsehen gesehen, wo er gefoult worden ist und ich habe das Gefühl gehabt, das Bein ist kaputt, mit dem kannst du nie mehr etwas machen, das ist einfach weg. Und er hat dann ein Jahr Pause gehabt und das hat noch zu diesen drei verschiedenen Verletzungen, die er hatte, haben sich noch fünf weitere dazu gesellt, er hat acht Verletzungen gehabt schlussendlich, wo einfach alle auf die eine Aktion. Ich nenne jetzt nicht den Spieler, der ihn damals kaputt getreten hat, sondern einfach nur, dass der ein Comeback geht nach einem Jahr mit all diesen Verletzungen. Und ich habe einfach das Gefühl gehabt, hey, wow. So einer spielt dann nochmal Fußball.
Ja. Ja, es war ja eine Zeit lang ein Träger, ich glaube, dass er sogar das Bein verliert, oder? Und
Sportiv,
also
sogar, Sport. Ja. Amputation, Sport.
Also, ja, das ist schon. Ja, das ist wirklich sehr nahe gegangen.
Und von mir. Ich glaube, von mir aus ist es das grässlichste Fall, den ich je auf einem Schweizer Fußballplatz gesehen habe. Definitiv.
Ja.
Lauf mir jetzt noch kalter Rücken, aber wenn ich an das denke.
Ja, definitiv. Ja,
ich kann jetzt nicht sagen, ein schönes zweimal, sehr schön, weil er wieder zurückgekommen ist, definitiv. Ja. Und mit definitiv einem verblüffenden Fußballmoment. Mein Nummer zwei ist in der, aus der Komiker-Ecke. Und zwar gehen wir auf St. Gallen 2007.
Schade.
Was?
Schade.
Ja, sorry. Schon gewiss, wieso ich vor dir dran komme.
Echt?
2007, Philipp Mundwiler holt in der U21 eine gelb-rote Karte. Wird dann aber gegen Zürich trotzdem eingesetzt, warum dann St. Gallen 3-0 Vorfür verliert im Nachhinein und das schlussendlich dann dazu führt, dass Zürich Meister wird, weil Zürich ist nachher um einen Punkt hat einen Punkt mehr als Basel gehabt in der Endabrechnung. Das hat dann bis zum Karriereende von Philipp Mund... Spielt er noch? Nein, er spielt nicht mehr.
Ja, doch, er spielt glaube ich noch.
Ja. Okay, aber das
führt dazu, spielt dass er glaube noch.
Also gut, dass es sehr lang dann in Basel regelmäßig auspfiffen worden und in Zürich gefeiert worden ist als Held. Eine falsche Einwechslung gibt es fast nicht mehr. Ich habe mich noch erinnern, es hat in meiner Kindheit einmal hat es noch gegeben, dass irgendein Team nachher Vorfeh verloren hat, weil man einen zusätzlichen Ausländer eingesetzt hat. Das ist aber noch vor der EU-Ausländer-Regelung gewesen. Von dem her, nur schon darum geht das, glaube ich, heute nicht mehr. Und heute hast du ja auch noch 1000 Leute, die irgendwo auf eine Statistik schauen, ob jetzt der Spieler kannst einsetzen kannst. Aber ich habe nicht mehr gewusst, welches Spiel das war. Ich habe es nicht mehr herausgefunden.
Ja. Otto Rehagel
ist auch ja, genau.
Im FC Kaiserslautern. Ja. Er hat es gemerkt und 5 Sekunden später nochmal zugewechselt oder nochmal gewechselt und hat ihn wieder rausgenommen. Und es ist aber
ja, der Hani Ramsi hat sich müssen verletzen, oder?
Genau.
Ja, er hätte müssen lachen auf dem Ballack auf der Bank, aber ja. Es gibt übrigens sogar ein Lied zu dieser Aktion vom Schödin, oder Schödin heisst er, glaube ich, ist ein Singing-Songwriter von Zürich, wo das Lied Aber heisst, wo um diese Szenen genau geht. Sehr schön.
Falsche Wechselungen kommt nicht mehr so häufig vor heutzutage.
Nein,
umso kurioser weniger. Und von dem her für mich ein verblüffender Fußballmoment. Adi, ja. Hast du noch etwas?
Ja, ich habe noch zwei. Ich weiss nicht, ob ich jetzt einfach so fies sein soll und dein bestimmte Nummer 1 auf mein 2 nehmen.
Ich habe zwei Nummer 1. Ich weiss noch nicht, welches nehme ich.
Ah gut, dann nehme ich zur Sicherheit das. ist zwar... Ja... Nein, es ist zwar nicht mein Eis. Also mein Eis, wir können ja nachher diskutieren, weil es dein Eis ist. Mein 2 ist, geht ein bisschen in die gleiche Ecke wie das 2 von Fabio. Ein bisschen in die Grusel-Ecke ist, wann ist das passiert? Jetzt muss ich mir noch schauen. 2004 in Schaffhausen hat es einen Goaljubel gegeben von einem Servet-Spieler, wo einfach, wenn man das Video anschaut, ihm seine Spieler säckeln nach links, er säckelt nach rechts, er will irgendwie mit den Fans feiern, kommt da den scheiss Haag rauf, kommt wieder runter und merkt er plötzlich, dass er seinen Finger verloren hat. Das ist nämlich der Paolo Diogo gewesen. Ist mir, bis heute läuft mir das noch irgendwie kalter Rücken durch und jedes Mal, wenn ich es irgendwie angeschaut habe im Recherchieren irgendwie oder irgendwie ein bisschen gelesen habe, ich müsste sagen, das ist mir geblieben seit dem Zeitpunkt, wo es passiert ist. Es ist ja so gewesen, eben hat er das gemerkt. Das Adrenalin ein bisschen nachgelassen. Sie haben ihn gerade ins Spital gefahren. haben den Finger anscheinend dann noch komplett falsch transportiert. Also er hat wirklich den Finger an dem Tag auch verloren. Und es ist wirklich keine schöne Szene. Hat jetzt ihn auch nicht so beeinflusst als Spieler, aber ich glaube, das ist etwas, ja, wo wahrscheinlich nicht so geil ist, wenn dich jemand fragt, wieso hast du einen Finger weniger, und du musst sagen, ja, ich bin mit meinem Ring, mit meinem Ehering hängen geblieben am Haken. Das ist so, ja, ist, also ist wirklich, ist mir ein kalter Rücken abgelaufen, auch jetzt nach mehr als 15 Jahren, und ja, ist mir einfach geblieben.
Albtraum, definitiv. Mhm. Ist wahrscheinlich mitunter ein Grund gewesen, wieso dass man heute die Hege nicht mehr hat in den Stadien.
Ja, hat glaube ich auch dort nicht das, so passiert, aber ja.
Und dass man als Spieler keinen Schmuck mehr tragen darf, ja. Oder wenn, dann muss man abtapen.
Ja. Ja. Ich schon muss, also jetzt mal ganz abgesehen von dieser Szene natürlich, aber ich habe das früher schon geil gefunden, wenn Spieler auf die Hege aufgeklettert sind und so vor den Fans gejubelt haben und hinten dran sind die Leute durchgetragen. Aber eben, ja, das ist nicht schön gewesen. Ja. Super. Nummer 1, wir kommen zu den Spitzenrängen. Fabio.
Ja, wenn man von Sensationen redet in der Schweiz, im Schweizer Fußball, auf Schweizer Boden, dann habe ich das Gefühl gehabt, da kommt man nicht an einem kleinen Verein aus dem Berner Oberland vorbei, wo es 2005, 2006 in die Champions League geschafft hat. Und das gegen Mannschaften in der Qualifikation wie Dynamo Kiew und Malmö und nachher in der Champions League selber gegen Mannschaften wie Arsenal, Ajax und Sparta Prag nicht letzt geworden ist, sondern zweitletzt. Ja, der FC Thun damals, eben mit Spielern wie Jakubovic, Ferreira, Dario Zuffi und so weiter, wie sie alle geheißen haben. Und ich mag mich erinnern, ich habe den Quali-Match geschaut, wo sie daheim gespielt haben gegen Dynamo Kiew. Ich habe das Gefühl gehabt, ist vorbei. Passiert nichts. Und dann rühren die Dynamo Kiew raus, nachher normal mehr und spielen nachher in der Champions League.
Ist der Rama dort noch dabei gewesen, oder?
Ich glaube es. Also Lustrinelli natürlich.
Ja, Lustrinelli, glaube ich, hat in der Quali vor allem abgeräumt, habe ich gemeint. Ja. Ja.
Ist der Ries Gerber dort Captain gewesen?
Ich glaube einfach nicht. Also, vielleicht war er gespielt gewesen. Der Egerter hat noch gespielt.
Ja.
Aber eben, und wenn man von Sensationen redet im Schweizer Fußball, finde ich einfach, da darf man den FC Thun nicht einfach nicht vergessen. Weil von mir aus gesehen ist es das schon eine Sensation, dass sie sich in den letzten 15, 10 Jahren in der Super League gehalten haben, mit dem Budget, mit dem Verein. Und eben, ey, vor 15 Jahren sind sie in der Champions League gewesen.
Ja, vor allem, ich mag mich noch als ein Spiel auswärts im Highbury, im alten
Arsenal, ja.
Wie Arsenal erinnern. Ich bin nicht mehr, ehrlich gesagt, nicht mehr sicher, vielleicht weißt du das noch, Nelson Ferreira hat irgendwie aus der Dreieck einen riesen Hammer. Ich bin nicht sicher, ob er ans Lattenkreuz, also irgendwie an die Latten ist oder ob er sogar rein ist. Aber es war ein riesen Schuss gewesen, irgendwie. Also, es ist so Wahnsinn.
Es ist lang, mega, mega lang 0-0 gestanden, glaube ich.
Ja.
Ja, eben.
Cool.
Ja, voll, habe ich nicht auf dem Schirm gehabt, aber natürlich, ja, gehört absolut da rein. Und umso witziger ist, ich nehme jetzt nicht das. Du darfst nachher das nehmen, wo du wahrscheinlich sehr meinst, lieb, dass ich es habe. Ich bin gespannt, ob es wirklich das ist. Aber ich bleibe in der Nähe. Und zwar für mich 2018 Meistertitel von IB. Also, dass die es noch schaffen, wieder Meister zu werden, ist für mich damals ein verblüffender Moment gewesen. Nicht, dass sich's nicht abzeichnet hat in den letzten Jahren, weil sie konstant gut gespielt haben, weil sie immer oben dabei gewesen sind, aber sie haben's halt, wie man damals gesagt hat, immer wieder für Young Boys. Und das ist das geflügelte Wort gewesen, und man hat auch 2018 gesagt, ja, sie sind so weit vorne, und ja, klar, sie sind erst, aber es wird nicht länger. Es wird am Schluss wieder nicht länger, weil es ist IB. Und es hat gelangt. Und seither sind sie dort oben, wo sie jetzt sind. Sie haben den grossen Vorsprung können über die Saison retten vor Basel. Und ja, und wie gesagt, heben sich jetzt auch vor Basel, was für mich ehrlich gesagt auch mindestens so überraschend ist. Ich habe nach dem ersten Meistertitel von IB gedacht, okay, das ist jetzt cool, aber das wird es gewesen sein. Aber es wird einfach unglaublich gute Arbeit geleistet dort. Also dort hat man das Gefühl gehabt, es ist vor allem der Adi Hütter, der sicher sehr einen guten Job gemacht hat. Aber hinten dran mit dem Christoph Speicher und Konsorten ist einfach eine Basisbau aufgebaut worden über Jahre. Und zwar vom absoluten Tiefpunkt in der zweiten Liga, also in der Challenge League, nachher rauf, wo man fast bankrott gegangen ist. Und dann stetig mit einfach kontinuierlichem Arbeiten und ohne grosse Krawall nach aussen oder so, hat man es geschafft, Meister zu werden. Und jetzt fraglos dort oben einfach auch zu bleiben. Und ich bin mir auch sicher, dass die noch ganz lange dort oben werden sein. Und wer Meister wird werden, muss an IB vorbei. Aber für mich verblüffend gewesen, dass sie es doch einmal noch geschafft haben. Nach 32 Jahren, muss man vielleicht noch sagen, mit einem 2-1 gegen Luzern, den sie es dann doch noch geschafft haben.
Ja, definitiv, ja.
Von dem her ist IB bei mir dort auf dem Platz 1. Adi, jetzt bin ich gespannt, was du bringst.
Jetzt wäre es mega enttäuschend, oder, wenn ich jetzt das nicht würde bringen, wo du jetzt extra zurückgespart hast.
Das wäre einigermaßen gemein.
Jetzt kommt irgendetwas absolut Sinnloses. Eben mein 1-1 gegen Meran daheim. Also, 13. Mai 2006 natürlich. Ich glaube, vor allem alle in Zürich einen Begriff, denen in Basel wird das Liebe wahrscheinlich vergessen machen. Weil wenn am zweitletzten Spieltag 3 Punkte vor dem Verfolger bist, zwar schlechtere Torverhältnisse hast, aber denkst einfach, ja, daheim, das müssen wir reissen. Und man muss ganz ehrlich sagen, oder, wie das Spiel auch angefangen hat, ist nicht ganz so optimal gewesen für Zürich. Irgendwie in der 6. Minute verletzte und in der 28. Minute verletzt. Und das sind nicht irgendwelche unwichtigen Spieler gewesen, sondern der César und der Raphael haben sich verletzt. Da hat man nach 30 Minuten schon das Wechselkontingent fast erschöpft gehabt. Hat im Nachhinein aber auch relativ gut da, ehrlich gesagt, weil der Alphonse, der gekommen ist, hat einen sehr guten Match gehabt. Und auch der Alain Neff, der gekommen ist, hat einen sehr guten Match gehabt. Sie sind 1-0 in Führung gegangen, durch Alassane Keita. Der Mladen Petric hat in der 72. Minute das 1-1 gemacht. Und dann hat man wahrscheinlich gedacht, ja, das muss jetzt länger.
Hat er relativ das gut hat ja immer noch gelangt für Basel dort.
Er hat immer noch gelangt für Basel, definitiv, ja, so unentschieden. Und ja, man muss dann wirklich sagen, oder? Man hat sich schon sehr, sehr sicher gewesen, oder? Man hat dann auch gut, man hat irgendwie noch 2 so Auswechslungen vorgenommen bei Basel, um ein bisschen Zeit zu schinden. Und wenn man die letzte Szene noch einmal sieht, oder? Es gibt noch einen Einwurf. Wenn man ganz streng sein will, muss man sagen, der ist dann wirklich ganz wirklich auf dem letzten Drücker, dass man den noch muss geben. Es gibt einen Einwurf, eine Flanke rein. Vom Florian Staheller, ich glaube, in seiner Laufbahn hat er nachher nicht mehr viele Flanken gebracht, die so gekommen sind. Und wahrscheinlich auch der Philipp Pescu hat wahrscheinlich wenige Bälle noch einmal so getroffen. Ja, also es ist halt einfach so ein Gänsehautmoment, wo wahrscheinlich jeder, der Fußball gern hat, einfach gern muss haben. Ich glaube, sogar wahrscheinlich Basler, die irgendwann zurückschauen, muss sagen, ja, irgendwann geht es einmal in unsere Richtung dann an so einem Tag. Oder ist sie auch schon, in einem Cup-Final zum Beispiel, muss man sagen, wo eine Mannschaft aus der Zentralschweiz in der 92. Minute Penalty gegen sich überkommt.
Das sind immer so Sachen. Das auch mal noch als Thema, die hässlichste Niederlage.
Die allertraurigste.
Nein, fokussieren.
Ja, Schalke kann auch noch ein bisschen Liedli pfeifen.
Schalke können genau auch noch mitmachen. Nein, also ich glaube, das hat doch jeder einfach, der Fußball liebt, muss wahrscheinlich auch so Szenen gerne haben. Ja, wo dann so passieren können.
Voll. Ich war vor etwa einem halben Jahr in Zürich in einer Pizzeria inne, wo noch alles mit Julian Filipescu Sachen aufgehängt ist und er hat irgendwo noch unterschrieben und so Sachen. Also an gewissen Ort. Ja. Also der wird natürlich, den vergisst ich schon auch nicht mehr als FCZ-Fan, das ist
also
klar.
Also da, wo ich jetzt gerade bin, hat man schon ziemlich schnell wieder vergessen. Man nennt ihn ja, auch nicht mehr.
Ich verkehre mehr in Zürich und du mehr in Basel. Das
hast du gerade vorher schnell Fenster verbarrikadiert und Türen abgeschlossen, wo ich gewusst habe, dass der Name
sicherer ist. Ja, und ja. Dort gibt es ja das Spannende, also sensationell, logischerweise hat man den ja dort durchgefeiert und du hast vorhin Florian Stahl angesprochen, er ist dann irgendwie am Morgen, ich weiss nicht mit welchem FCZ-Spieler zusammen, wirklich hacke dicht und komplett übermüdet in die Morgenshow, glaube ich, von Energy Zürich und hat dort legendäre Interviews noch gegeben am Morgen. Oh. Ja, das ist recht spannend gewesen. Und übrigens, eben, also nicht, dass jetzt ein Einwurf matchentscheidend ist, aber das ist ja der Einwurf auf den Florian Stahl, der dann das Ganze lanciert hat, ist ja dann vom Alain Neff gekommen, der ja eben auch eingewechselt worden ist. Ja, das ist definitiv absolut Hühnerhut. Und eben im letzten Spiel, in der 93. Minute, das entscheidende Goal, was nachher gekommen ist im Stadion, die sogenannte Schande von Basel, ist absolut erbärmlich, aber also, ich wollte nicht sagen, es ist in der Intensität verständlich, aber es ist, der Frust ist natürlich absolut nachvollziehbar.
Ja, definitiv, ja.
Mhm. Ja, spannende Top 3. Wir kommen zum letzten, zur letzten Rubrik für heute. Zum heißen Herdöpfel.
Also, wir haben lustigerweise kurz das Thema schon angeschnitten gehabt. Darum sieht man, dass ihr das wirklich nicht wisst, das Thema.
Maradona.
Ja, genau. Ich dachte, wir würden mega gerne über Maradona reden. Ja.
Schon so lange nicht.
Genau. Nein, mich würde es wundern, was ihr, was euch in Sinn kommt, wenn man von Namen redet wie, Federico Marqueda, Jack Wilshere, Royston Drenthe, Ganso, Kerlon, Alexander Pato, Alan Halilovic, Abel Tarab, Hachim Mus, Mastur, Bojan, Robinho, Anderson,
Wunderkinder.
Ja, genau. Es sind die Wunderkinder. Die meisten von dieser Liste haben es nachher aber zu nicht so viel Raum geschafft. Also, es ist immer die Frage, oder, wo legt man den Maßstab an? Sagt man, ja, der muss jetzt einer der besten Spieler auf der Welt sein, weil gewisse von denen haben auch eine ansehnliche Karriere gemacht. Vielleicht nicht ganz das, was sie wo man hat erwartet. Aber mir geht's eigentlich im heissen Herdöpfel ums Thema, den Durchbruch von ganz jungen oder eben ganz jungen Einsätzen. Eben wie wir auch jetzt angesprochen haben, den Youssoufa Moukoko, der jetzt mit 16, hat dürfen spielen. Wegen der Regeländerung, die es in Deutschland gegeben hat, von 18 auf, 17 ist, glaube ich, auch schon okay gewesen, auf 16 aber. In anderen Ländern ist es bei 15, hat es gar keine Begrenzung an gewissen Orten. Für mich nimmt es einfach unter, was ihr davon haltet. Ist das eine gute Idee? Sollte man das verbieten, wie das Deutschland jetzt relativ lang gehabt hat? Soll man sagen, wenn jemand so gut ist, in dem Alter, lassen ihn spielen? Und ein bisschen die zweite Frage, die ein bisschen anknüpft, oder? Was ihr so denkt, wenn ihr die Namen hört und ob ihr glaubt, wie sich jetzt die so entwickeln können, ob denn die immer wirklich so gut werden, wie man denn meint?
Also ich finde, die sollen doch einfach auch mal Kind dürfen sein. Und mit 15 bist du definitiv noch auf dem Level. Und ich glaube, mit 15 da irgendwie in einem Profisportspiel da müssen mitmachen, ich glaube, da tust du einem jungen Erwachsenen gefallen. Und 16 finde ich, jetzt ist auch noch relativ früh, so entwicklungstechnisch. Und ich glaube, der kann das gar noch nicht richtig einordnen, was das genau bedeutet. Und eben, zum Glück ist er gut beraten, aber es gibt dann viele, die nicht so gut beraten sind. Und eben von den Namen, die du vorher genannt hast, sind doch einige dabei gewesen, die nicht so wahnsinnig gut beraten waren. Ja, und das kann dann auch völlig schnell in eine andere Richtung gehen. Und ich finde eben, in dem Alter definitiv zu früh.
Ja, für mich ist es ein bisschen ein Zweischneidungsschwert. Auf der einen Seite verstehe ich, dass man es heute früher aufnimmt, weil man die ganze Sportakademie hat. Das hat Maradona nicht gehabt, wo wir vorher darüber geredet haben. Das heisst, sie werden halt schon sehr früh an den ganzen Profizirkus eingeführt. Und an diesen Sportakademien geht es ja eben nicht nur einfach nur ums Kicken, sondern halt das Ganze rundherum. Von dem her glaube ich schon, dass so ein Junior heute schneller ready ist. Auf der anderen Seite sieht man auch heute, also mir ist zum Beispiel gerade ein Sebastian Deisler in den Sinn gekommen, wo ein absolutes Jahrhunderttalent als das gelobt worden ist und er ist ja nachher an Depressionen, also Fußballer ist zerbrochen und hat sich nachher dann zurück, hat er gefunden, ich will das nicht mehr, ich kann das nicht mehr. Und für mich ist er eigentlich ein gutes Beispiel, wie es dann halt wirklich die Frage ist, der Druck medial, ich weiß auch nicht, eben in Dortmund, wenn du mit 15 im Moment nicht, aber sonst in einem vollen Haus mit 80'000 Leuten auflaufst und 3 Fehlpässe machst und 80'000 pfeifen dann halt logischerweise auch. Meinetwegen auch das positive Fall, also wenn du gehypt wirst dermassen, finde ich recht schwierig.
Also eben, was ich halt muss sagen, oder, das ist, ich sehe halt auch eine Gefahr, oder, wenn jetzt ein Moukoko, der einfach seit 12 eigentlich alle seine 2 Jahre älteren eigentlich an die Wand spielt, hätte ich jetzt so ein bisschen die Angst, wenn man jetzt den bis 18 hätte lassen sitzen, in der A-Jugend unten, dass durch dem, dass irgendein das Ganze einfach zu bunt geworden wäre, ein bisschen weniger trainiert hätte, vielleicht dann irgendwie auch gesagt hätte, du weißt was, Ich kann sogar am Abend vorher vielleicht noch eins trinken und schieße immer noch 2 Goals statt 3 Goals, oder? Und dort, also weißt, ich finde es okay, dass man die wirklich fein, einsetzt und nicht irgendwie einfach ins kalte Wasser rührt und sagt so, so, jetzt müsst ihr, du musst jetzt da 3 Goals schießen in der, also in der, im Seniorenteam. Sondern einfach, dass man die wirklich irgendwie so dran hinführt, oder? Also ich finde jetzt auch schon, bei Moukoko finde ich jetzt, sein zweiter Einsatz ist jetzt auch relativ lang gewesen in einer Phase, wo Dortmund noch etwas müssen gewinnen, oder? Also, über das kann man diskutieren, aber dort weiss man noch nicht, wie es rauskommt, natürlich, oder? Das wird man sehen. Aber wir haben natürlich noch nicht über den König von diesen ganzen, gehypten Spielern geredet, über einen neuen Pelé. Freddy Adu ist jetzt 31 geworden. Ist das das Wunderkind gsi, und ich weiss noch, wo ich ihn durfte, zuerst mal gesehen. Ich habe das mal in meiner Einleitung gesagt, ich bin extremer Fan von jungen Talenten und schaue nämlich schon, wer könnte das sein, und irgendwann sind nach 2 Jahren gar nicht mehr um, und das ist ja der U20.
Du hast ja lustige Hobbys.
Ja, ich habe extrem lustige Hobbys. Das war schon der U20-WM, wo der Adu irgendwie 18 war. Und er ist dort einfach, er ist gut gewesen, aber an dieser WM ist zum Beispiel ein Sergio Aguero auch 18 gewesen, und der hat dann seinen Weg gemacht, und der ist auch relativ früh gehypt worden. Halt nicht mit 14 ein Debüt, oder, was einfach der wieder jenseits gewesen ist, oder, und ja, der ist einfach gehypt worden in den USA und dann mit 20 nach Europa gekommen, und da hat man gemerkt, der kann vielleicht trotzdem gar nicht so gut shooten. Ich weiss es nicht, ich habe ihn nie gesehen, wirklich zu shooten, ehrlich gesagt. Ausser dieser U20-WM.
Ich glaube, es ist dann in dem Alter noch entscheidender als auch später noch, was für eine Persönlichkeit das du mitbringst. Weißt, was für eine Resilienz, ja. Wie kannst du das Ganze abhaken, was rund um dich herum passiert. Weil das ist ja auch für einen ausgewachsenen Spieler, also über 18, 20, was auch immer, wo zu einem grossen Verein kommt, häufig noch eine grosse Challenge. Und dann ist dann wirklich eben die mentale Stärke ist dann matchentscheidend. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass, wie gesagt, du mittlerweile an diesen Fußballakademien so Zeug auch lehrst. Aber ja, eben die einen packen es dann und die anderen nicht. Und das hat ganz viel mit dem zu tun. Oder ob du mit dem Druck, also weniger, was jetzt du für Skills in deinen Füßen hast, sondern eben letztendlich, wie du mit dem Druck kannst umgehen.
Mhm. Ja, das sehe ich, glaube ich, ähnlich. Man weiß ja nicht, ich kenne den Moukoko nicht wirklich persönlich, aber ich kann sein, dass der ja schon persönlich recht
weit ist.
Nein, leider nicht. Aber eben, wenn ich jetzt den Vergleich ziehe, zum Beispiel, wenn er sich gibt und dann im Vergleich zum Beispiel eben Mario Balotelli, der auch für relativ früh in ein Jugendcamp bei einem Verein untergekommen ist und die für ihn gesorgt haben, und er das wie gar nicht hat können, seine Teenagerzeit oder seine Kindheit wie gar nicht können ausleben und durch das eben eigentlich vielleicht zu gewissen Sachen neigt. Und ich glaube, muss man schon auch wie du gesagt hast, auf den Charakter des Spielers eingehen. Vielleicht ist der Moukoko so weit, dass man sagt, hey, den kannst du jetzt mit 16 in der Bundesliga laufen, dann nimmt das mit, dann kann das absolut. Da gibt es ja einen riesigen Unterschied. Aber ich glaube eben, da schaut man natürlich auch drauf und sagt, man schickt den nicht jeden. Aber als Wunderkind betiteln kann man natürlich noch schnell mal einen und dann einen riesen Hype drum machen.
Ja, ich finde es halt eben schon noch speziell. Also eben, er hat sich ja jetzt immerhin über Jahre eben durch die Jugend aufgeschafft, oder? Also bei vielen von diesen Spielern, wenn ich dann noch ein bisschen daran gedacht habe, was sind das für Fähige gewesen? Gewisse sind halt wirklich einfach rein vom Körper her einfach ein bisschen voraus gewesen, oder? Also einfach gross, wirklich irgendwie einfach schon Fetzen, die einfach wirklich schon haben können spielen. Vor allem in Italien jetzt 2, 3 Spieler gehabt, und da hat es einfach Serie gehabt mit einer brillanten Technik. Aber vor allem die Techniker, hat es mich gedacht, die sind dann nachher irgendwie, ja, dann schon wieder ein bisschen bergab gegangen. Also weißt, ich glaube, irgendwann holen dann ja die anderen Spieler auch auf mit dem Körper. Oder eben, du kommst halt plötzlich gegen Männer statt gegen Junioren hin. Und dann hast du natürlich auch nicht mehr so einen riesen Vorteil. Also, ja, aber ich glaube, das ist das eine. Und eben das andere, was du gesagt hast, ist natürlich eben, es sind wirklich Kinder, wo man extrem gut muss beschützen. Und ich glaube, auch in der heutigen Zeit, oder, wenn es um Social Media geht, ich meine, denen soll erlaubt sein, dass die dürfen schauen, was über sie geschrieben wird. Aber ich wüsste jetzt nicht, wenn ich mit 16 umgegangen wäre, wenn irgendjemand über mich etwas geschrieben hat, und das wäre jetzt nicht irgendwie mein Schulkollege gewesen, sondern eine Bildzeitung oder so, oder?
Ja, ich meine, das andere, was du, Fabio, vorher gesagt hast, lass doch die Kinder sein, später kann man auch sagen, lass die Jugendlichen sein. Ich denke auch, also ich wollte das nicht verharmlosen, aber ich denke auch, so einen durchschnittlichen Premier League, Bundesliga, Ligue 1-Spieler, der jung ist und in Nachwuchsmannschaften ist und irgendwie die Möglichkeit hat, irgendeinmal mal in der ersten Mannschaft zu spielen, wird vermutlich eine andere frühe Jugend erlebt haben als mir. Also weißt, wenn du als Spitzensportler, dann bist du eh auf einer anderen Linie. Natürlich, das ist noch mal krasser, wenn du dann dermaßen gehypt wirst, das ist logisch. Aber eben, also ich glaube, das ist eh nicht mit der Jugend oder Kindheit von, ich sage, ja, was ist schon normal, aber mit normalen Kindern und Jugendlichen zu vergleichen.
Ja, ich finde einfach krass, weißt du, Sergi, wo der komplett zusammenbrechen, du weißt an dem, also eben zerbrechen, eben, du hast einen Deissler gesagt, der hat ja eben mehrere Baustellen leider auch gehabt, irgendwie. Das andere war auch, es hat mal Bayern München hat auch einen Spieler gekauft, glaube ich, etwa mit 16 aus England, Dale Jennings, es hat er geheißen, aber für die zweite Mannschaft, der hat, glaube ich, nicht ein Spiel, also ich weiß nicht, wie viele Spiele, also für das zwei überhaupt von Bayern gemacht hat. Und über den hat es einen recht guten Bericht gehabt, der ist, der hat irgendwann keinen Job mehr bekommen bei Bayern 2. In England hat sich niemand mehr darum geschert. Und jetzt spielt er irgendwann mit der 7. Liga von England, glaube ich, wieder. Hat aber extreme Drogenprobleme, Alkoholprobleme gehabt. Das muss ich dir halt schon sagen, oder? Irgendwie hat er vielleicht in einem Verein nicht irgendwie auch noch ein bisschen die Verantwortung halt zu jemandem halt zu behalten. Und wie lange musst du auch behalten? Oder musst du dann nicht merken, dass die Person vielleicht ein bisschen anfällig ist, dass sie dann in so etwas abrutschen kann? Also, finde ich eine extrem schwierige Diskussion, die man jetzt sicher nicht klären kann in ein paar Minuten.
Ja, das wäre ja auch bei einem Unternehmen nicht anders. Aber klar, ein Verein zeichnet die Karriere halt von Kindestagen auf. Und von dem her müsste eigentlich dann schon auch eine grosse Verantwortung haben. Wobei, eben, was sind die Möglichkeiten, wenn es dann wirklich so schlimm kommt, wie du es jetzt gezeichnet hast?
Es gibt in zwei Jahren dann das Gefühl. Es gibt dann eben auch noch die Junioren, wo ich jetzt auch schon ein paar Mal davon gelesen habe, dass Barcelona 2 Millionen zahlt oder x Millionen zahlt für einen 12-Jährigen. Und dann muss man sagen, okay, dann hört es bei mir dann wirklich auf. Ich finde, dass das, so wie das Dortmund jetzt gemacht hat, kann man jetzt auch sagen, ob das gut oder schlecht ist, aber es ist auf jeden Fall ein kontinuierlicher Aufbau gewesen von einem Spieler, der auch mit 12 schon relativ eben zu gut war für seine eigene Klasse in dem Sinn, für sein Alter. Und man hat jetzt den kontinuierlich aufgebaut, jetzt ist er 16, jetzt darf er Bundesliga spielen. Und dann sage ich, okay, das ist wie so ein Verlauf, den man genommen hat. Aber wenn man dann eben sieht, dass irgendwie da für einen 12-Jährigen x Millionen zahlt, dann komme ich einfach Kopf über.
Ja, es ist halt auch ein extremer Druck. Oder? Ich meine, es hat ja mal einen Ödegaard gegeben, oder, wo zu real ist.
Der kommt
wieder, der ist super. Also langsam, jetzt kommt er wieder, oder? Aber jetzt ist er 23, oder? Ich glaube, als er gekauft worden ist, ich weiß gar nicht, ob mit 14 schon gekauft worden ist oder mit 16, ich bin gar nicht sicher, oder? Aber ich meine, der ist komplett unterdurch. Ich glaube, der ist halt einfach überall immer der Beste gewesen und plötzlich hat er gemerkt, oh Scheiße, ich muss jetzt wirklich trainieren. Und jetzt hat er zwei, drei Mal ausgelehnt und jetzt, glaube ich, kann der eine sehr gute Karriere noch hinlegen, oder? Aber es ist extrem ein schmaler Grat, oder? Und ich meine, es war einfach das grösste Wunderkind gewesen, einfach so in Dänemark.
Ja, voll. Übrigens, Junge, ich kann noch schnell sagen, wir glaube langsam austrinken. Ich sehe, Cecil geht schon um, wieder einkassieren.
Oh.
Das wird ja, dann noch wieder einen rüden Stress.
Das ist doch gut. Ja. Nein, das ist doch gut. Aber man sieht ja auch positive Beispiele, die es in diesem Bereich gibt. Ich hoffe, der Koko wird auch so einer sein. Dortmund hat sicher ja, 1-2 Gleichlinge mit dem Reina, mit dem Bellingham.
Also wenn der Haaland zu Bayern geht, wird dann der Moukoko sein Nachfolger.
Genau. Aber ja, jetzt kommt Cecil. Schon mal das Portemonnaie vornehmen, das Grosse.
Wie er bezahlt
jetzt heute.
Heute, ja, ich weiß auch nicht. Also, der das Thema eingeworfen hat, oder? Das Thema, das so abgezogen hat mit dem Maradona.
Der Maradona? Nein.
So, die Herren. Austrinken, das war die letzte Runde. Wir machen zu. Bis nächste Woche.
Ah, oh Mann, immer wenn es am besten ist. Echt, Cecil.
Immer dann.
Scheiß Timing, echt. Aber okay,
gut. Die rennt einfach. Unglaublich.
Also, Fabio, danke vielmals fürs Zahlen. Ich muss weg. Schöne, tschüss. Bis nächste Woche.
Hat dir die Episode gefallen, so abonniere oder folge uns auf Apple Podcasts, Spotify oder wo du sonst reingelassen hast. Wir werden jeweils am Dienstag spät eine neue Folge uploaden. Willst du mit uns in Kontakt treten oder ein Feedback abgeben, dann kannst du das entweder über die Insta Social Media Kanäle wie Instagram, Facebook oder Twitter, wo wir überall unter Stammtischtrainer zu finden sind. Auf diesen Kanälen posten wir 3 Trainer jeweils auch ein wöchentliches Power Ranking von der Schweizer Liga, wo wir Form, Verletzungen und den Spielplan werden bewerten. Ist Social Media nicht so dein Ding, ist das überhaupt kein Problem. Du findest uns auch auf unserer Webseite stammtischtrainer.ch oder du schreibst uns einfach ein Mail auf hey@stammtischtrainer.ch. Danke dir fürs Zuhören und wir freuen uns auf deine Reaktionen.